Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Folge von Pure Play. Hi Martin, heute wieder dabei im Studio.
Ja, hallo Martin.
Und hi Corinna, auch du bist wieder dabei. Corinna, das muss ich vielleicht ganz kurz erwähnen, ist unsere Spezialistin für Erb- und Familienrecht. Wir haben schon 2 Folgen gemacht und heute haben wir den neuen Fall.
Hallo Martin.
Hallo.
Vielleicht erinnert ihr euch da draußen, wir haben vor vielen Folgen über Annalena gesprochen. Annalena hat online Gewürze aus eigener Herstellung verkauft. Und die war super erfolgreich damals und hatte dann irgendwie vorgehabt, weil sie so gern Paragliden geht. Kleiner Insider, der Martin Bührmann geht auch gern Paragliden.
Richtig, ja.
Nach Südtirol auswandern. Und wir hatten damals das Thema...
Das ist ein schwieriges Fluggebiet, Südtirol. Sehr schwierig. Dolomiten.
Wir haben ihr das auch jetzt erfolgreich ausgeredet, ja, dass sie das machen soll. Aber wir hatten damals auch so ein steuerliches Thema, jetzt nicht nur das Runterfallen, sondern auch das Steuern zahlen, nämlich das Thema Wegzugsbesteuerung. Und da haben wir Wegzugsbesteuerung, Stiftungsgründung diskutiert. Aber letztendlich hat sie sich gegen den Wegzug entschieden, da, Achtung, ihre Tochter Franziska auf dem Weg war. Und den Papa, das ist ein Franzose aus Lyon, der Emile, den hat sie bei einem Paragliding-Ausflug kennengelernt. Und den hat sie zwischenzeitlich geheiratet. Tja, und jetzt wird auch der kleine Vincent oder Vincent, das macht man heute ja so, ne, mit beiden Sprachen aussprechen kann, der wird recht bald kommen. So, und so kann es im Leben ganz anders gehen. Und trotz des ganzen Familientrubels hat Annalena auch weiterhin noch erfolgreich geschafft. Die Familie lebt in Deutschland und es könnte jetzt aber auch durchaus sein, dass sie entweder mal nach Südtirol ziehen oder zu Emils Familie nach Lyon. Und Annalena überlegt sich jetzt, ob sie für den Fall eines Wegzugs ins Ausland einen Ehevertrag oder irgendwie so ein ganz besonderes Testament brauchen könnte. Ich war total baff, dass sie mich das so gefragt hat. Aber ich gebe das natürlich gern weiter. Corinna, was würdest du ihr raten?
Ich würde ihr raten, drüber nachzudenken, als allererstes einen Ehevertrag zu machen und natürlich auch über ein Testament nachzudenken. Fangen wir mit dem Ehevertrag mal an. Also der Fall ist ja so, dass Emile aus Lyon stammt. Deswegen liegt nahe, dass er französischer Staatsangehöriger sein könnte.
Ist er.
Mhm. So, und Annalena ist ja Deutsche. Und dann ist schon die Frage, die sind verheiratet, nach welchem Güterrecht richtet sich das denn jetzt eigentlich? Und ist denn das, was sie an unternehmerischem Vermögen aufgebaut hat, jetzt in irgendeiner Form geschützt oder gibt es da ein Problem? Und wir haben ja beim letzten Podcast auch drüber gesprochen, dass man einen Ehevertrag grundsätzlich machen sollte als Unternehmer, um sein unternehmerisches Vermögen vor Ausgleichsansprüchen zu schützen. Jetzt bei ihr wäre ja schon die Frage, welches Güterrecht überhaupt anwendbar ist. Könnte ja auch französisches sein. Ne? Also wenn die beiden in Deutschland immer gelebt haben zusammen und hier auch geheiratet haben, dann wäre es aus deutscher Sicht deutsches Güterrecht. Dann stellt sich aber natürlich auch die Frage, was passiert, wenn die ins Ausland ziehen? Würde das ein ausländisches Gericht im Fall der Fälle auch so sehen? Wenn nichts geregelt ist, könnte es auch sein, dass man das dort ganz anders betrachtet und dass man an andere Dinge anknüpft, nämlich zum Beispiel den dann vorliegenden Aufenthalt oder eben die Staatsangehörigkeiten, die stimmen nicht überein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es wäre gut, einen Ehevertrag zu machen, in dem das Unternehmen von Ausgleichsansprüchen ausgeklammert wird und allem voran aber eine Rechtswahl vorzuschalten, dass deutsches Recht gelten soll. Und sinnvollerweise auch eine ausschließliche Zuständigkeit deutscher Gerichte für diese güterrechtlichen Fragen vereinbaren. Denn sobald es im Ausland bei einem anderen Gericht aufschlägt, kann es eben sein, dass man das dortige Recht dann plötzlich zur Anwendung bringt.
Sonst wäre es denkbar, dass sie sich streiten, es geht auseinander und er geht zurück nach Frankreich und geht dort zum Gericht, wenn möglicherweise die Vorschriften günstiger sind und dann haben wir den Salat. Ne? Dann ist genau die Frage, was dann gilt. Ja. Also Rechtswahl ganz, Rechtswahl ganz wichtig. Rechtswahl ganz, ganz wichtig.
Und der französische Richter sagt dann, und ich kenne gar keine modifizierte Zugewinngemeinschaft.
Das würde man ihm dann übersetzen.
Das hast du sehr schön gesagt, Martin. Ja, okay, also Rechtswahl machen wir. Wir haben ja über den Ehevertrag, weil sie ihr Unternehmen hat, schon in der vorletzten Folge gesprochen. Und dann ist das gut. Also wenn wir das gemacht haben, dann können Sie überall hingehen, auch nach Südtirol oder nach Südkorea, wie auch immer. Ja,
Ja, überall hin würde ich jetzt nicht sagen, dass es völlig risikofrei möglich ist. Also es gibt bekanntermaßen Länder, wo Eheverträge keine große Rolle spielen. Also das sind insbesondere in den USA und in Großbritannien ist das so, dass man dort relativ schnell die Zuständigkeit annimmt und dann der Meinung ist, wenn man zuständig ist, dann könnte man ja eigentlich auch das eigene Recht anwenden. Und nach den dortigen Vorschriften beziehungsweise nach der dortigen Handhabung der Gerichte ist es so, dass das ganze Vermögen zum Ausgleich gebracht werden kann, insbesondere auch das Voreheliche. Es gibt ja einen ganz prominenten Fall in den USA, spielte der damals von Boris Becker. Da war es so, es gab ja einen Ehevertrag nach deutschem Recht, aber es war so, dass keine ausschließliche Zuständigkeit deutscher Gerichte geregelt war. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ignoriert worden wäre. Jedenfalls hat dann seine Frau einige Zeit in den USA zugebracht mit den Kindern. Ich glaube, sie ist auch US-amerikanische Staatsangehörige gewesen. Und sofort waren die US-amerikanischen Gerichte für alles zuständig. Und es gab dann erst einen Aufschrei und dann eine relativ schnelle Einigung und es floss viel Geld. Also das sollte man einfach bedenken. Es gibt die Möglichkeit, aus deutscher Sicht möglichst viel zu regeln, um sich so gut wie möglich abzusichern. Wenn man aber ins Ausland geht, das kann man ja vorher auch gar nicht wissen, wo man dann eigentlich mal landet. Ne? Und man sollte dann immer, wenn das stattfindet, nochmal von der dortigen Sicht prüfen, ob ergänzende Regelungen notwendig sind. Und man sollte eben jetzt aus der Sicht, wenn man ihn in Deutschland abschließt, den Ehevertrag, einige grundlegende Dinge schon drin haben. Also wenn der Vertrag auch in USA und England möglichst halten soll, dann sollte zum Beispiel das Vermögen offengelegt sein. Das tun die meisten in Deutschland nicht, weil sie die Notargebühren fürchten. Das wäre dann schon der erste Punkt, warum es problematisch ist, weil man in den USA sagt, es muss jeder informiert in diesen Ehevertrag gehen. Und wenn das Vermögen nicht bekannt ist auf beiden Seiten, dann ist man nicht informiert. Und es sollte sich auch jeder unabhängig vom anderen anwaltlich beraten lassen. Und natürlich, wenn es jetzt hier verschiedene Staatsangehörigkeiten gibt, ob Emil jetzt so gut Deutsch spricht, weiß man jetzt natürlich auch nicht. Ne? Dann sollte auch ein Dolmetscher dabei sein bei der Beurkundung. Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen sollte. Und es sollte natürlich auch keiner unangemessen einseitig benachteiligt werden.
Okay, also jetzt haben wir übers Heiraten gesprochen und ich habe mittlerweile gelernt, dass im Erb- und Familienrecht man dann auch gleich übers Sterben noch spricht. Wie ist das denn jetzt für den Fall des Todes? Aber da gilt doch auf jeden Fall deutsches Recht, oder? Also ich meine, Annalena ist ja immerhin Deutsche.
Das stimmt und das war auch früher die relevante Kennziffer. Mittlerweile gibt es aber die EU-Erbrechtsverordnung und da ist nicht mehr die Staatsangehörigkeit des Erblassers, ist ja dann derjenige, der stirbt, entscheidend, sondern es ist die Frage, wo derjenige, der stirbt, zuletzt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Und da gibt es dieses schöne Beispiel der Mallorca-Rentner. Wenn Leute lange Zeit im Ausland zubringen, also bei den Mallorca-Rentnern eben quasi den ganzen Winter oder auch ein halbes Jahr, dann stellt sich wirklich die Frage, wo ist denn jetzt der gewöhnliche Aufenthalt? Und wenn ich den nicht genau ermitteln kann, habe ich natürlich an der Stelle auch ein Problem. Und wenn man sogar zu dem Ergebnis kommen sollte, die wandern aus nach Südtirol und es wäre dann das dortige Recht anwendbar, es befindet sich aber das ganze Vermögen von ihr in Deutschland, dann macht es ja keinen Sinn, das Recht aus einer anderen Rechtsordnung für die Abwicklung des Nachlasses in Deutschland zur Anwendung zu bringen, sodass man da auf jeden Fall auch an eine Rechtswahl denken sollte im Testament. Man muss sich überlegen, so wie immer beim Testament, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, Unternehmertestament, wer wird denn Erbe, der überlebende Ehegatte oder vielleicht doch gleich die Kinder? Dann müsste man überlegen, ob es testamentarische Anordnungen gibt zur Testamentsvollstreckung. Also bedenken sollte man immer auch zum Beispiel, ob Pflichtteile im Raum stehen. Die können auch nach einer anderen Rechtsordnung, wenn ich jetzt nicht das deutsche Recht wähle, kann nach einer anderen Rechtsordnung, die vor Ort dann anwendbar ist, auch ein Noterbrecht von Pflichtteilsberechtigten entstehen. Und das ist dann sozusagen eine Beteiligung am Nachlass und auch am Unternehmen, die ich vielleicht gar nicht haben will. Also sollte man sich alles angucken.
Das ist natürlich schon wahnsinnig viel, was man dann den zukünftigen Ehegatten aufbürdet, wenn ich mir das so vorstelle, was ich dann da alles machen muss, alles bedenken muss und die Diskussionen, die zu führen sind.
Du hast doch eine Britin geheiratet,
oder? Ich habe eine Britin geheiratet, ja. Die haben ein ganz anderes Verständnis dafür. Also die, zum Beispiel dieses Pflichtteil, Idee, das haben die in der Form nicht. Das ist ganz anders. Da ist auch das bei uns sehr tief in der Gesellschaft drin, dass es irgendwie alles an die Kinder geht. Das ist dort viel freier. Mhm. Da kann man, wenn man irgendwie geht an den Tierschutz oder wo auch immer hin und keiner findet es komisch. Nee, also das ist in der Tat, gibt es ja große Mentalitätsunterschiede, aber ich stelle mir das auch nicht einfach vor, in so einer Konstellation dann diese Gespräche zu führen. Was passiert denn, wenn man sagt, das ist mir alles viel zu kompliziert, jetzt lass das mit dem Heiraten halt sein und haben die Kinder ohne verheiratet zu sein? Ändert sich dadurch die rechtliche Einschätzung?
Also das wäre jetzt praktisch, wenn Annalena nicht heiraten würde, aber trotzdem die Kinder hat und mit Emil zusammenlebt.
Sie hat ja geheiratet, aber wenn wir jetzt uns vorstellen würden, einfach, dass wir den Fall mal durchspielen, sie hätte nicht geheiratet, was wäre denn anders in dem Setup dann?
Also die Frage würde natürlich trotzdem bleiben, welche Rechtsordnung findet Anwendung, wenn sie stirbt. Ne? Das müsste sie dann einfach für sich auch, um Vorsorge zu treffen und um es den anderen leichter zu machen. Sie kann ja ein einseitiges Testament auch einfach machen, alleine. Und das Problem wäre aber natürlich, wenn die beiden nicht verheiratet sind, dass ein ganz anderes Steuerregime gelten würde. Also es ist ja in Deutschland so, dass der überlebende Ehegatte einen Erbschaftssteuerfreibetrag von 500.000 Euro hat. Und dann kommt noch hinzu ein besonderer Versorgungsfreibetrag von 256.000 Euro. Und wenn man dann im richtigen Güterstand lebt, das ist die Zugewinngemeinschaft, hat man zusätzlich noch in der Höhe, wie sich fiktiv Zugewinnausgleichsansprüche errechnen würden, einen weiteren Steuerfreibetrag. Der ist sogar nach oben offen, da gibt es keine Deckelung. Und das kann natürlich ganz viel ausmachen. Und wenn man nicht verheiratet ist, hat man nichts davon. Also es ist dann ein Erbschaftssteuerfreibetrag sowie gegenüber fremden Dritten in Höhe von 20.000 Euro vorhanden. Und damit kommt man nicht weit, wenn man unternehmerische Beteiligungen zum Beispiel auch hat und große Werte dann im Raum stehen. Und die Steuerlast ist auch eine ganz andere. Also das sind dann 30-50% Erbschaftssteuer, die dann anfallen. Das ist natürlich eine Situation, die führt dann auch zur Vernichtung von Geld.
Das ist klar dann.
Wie ist das mit den Verwandten dann, wenn man da nicht verheiratet ist? Also Eltern, ich denke es an die Eltern zum Beispiel, ne, von Emil.
Wenn man nicht verheiratet ist, dann kommt es drauf an, ob man Kinder hat oder nicht. Es gibt ja Franziska und Vincent ist unterwegs oder Vincent. Und das ist dann so, sobald Kinder vorhanden sind, sind die Eltern nicht mehr mit im Boot im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge und deswegen sind sie auch nicht pflichtteilsberechtigt. Wenn aber keine Kinder vorhanden sind, wenn die beiden jetzt einfach sagen, wir bleiben ungebunden und wir haben auch keine Kinder, dann sind die Eltern als Pflichtteilsberechtigte mit im Boot. Und das ist dann auch häufig eine Konstellation, die nicht gut tut. Ne? Insbesondere, wenn man nicht verheiratet ist, dann ist man als nicht ehelicher Lebensgefährte in der Situation, hohe Steuern zahlen zu müssen, wenn man überhaupt das Glück hatte, als Erbe eingesetzt zu werden und muss aber gleichzeitig auch noch Pflichtteilsrechte der Eltern bedienen.
Das hat dann mit den Eltern zu tun und das Ganze, wenn man im Ausland lebt, dann möglicherweise noch nach einem anderen Regime, weil wir haben ja jetzt das deutsche Erbrecht diskutiert. Ne?
Genau, wie bei Grimm schon zu lesen war, ne, mit der bösen Schwiegermutter. Gut, so, wenn ich das kurz zusammenfassen darf. Wir haben mal den Fall durchgespielt, wie das ist, wenn man jemanden heiratet, der aus dem Ausland kommt oder wenn man zusammen ins Ausland zieht. Und wir haben festgestellt, das Allerwichtigste ist, wir müssen eine Rechtswahlvereinbarung treffen. Wir müssen gucken, dass wir deutsches Recht zur Anwendung bringen, also zumindest mal aus unserer Sicht. Dann lebt man schon wesentlich besser. Man muss aber ein bisschen aufpassen, wo man hinzieht. Wer hat gehört? USA, Großbritannien. Ist auch ein bisschen schwierig mit Eheverträgen. Ne? Die werden nicht so ohne weiteres akzeptiert. Und auch für das Testament ist die Rechtswahl extrem wichtig. Eine ganz andere Situation als verheiratet und Kinder haben wir, wenn man nachher am Ende des Tages nicht verheiratet ist. Da haben wir auch große Nachteile in steuerlicher Hinsicht. Das muss man dann auch sich gut überlegen, ob man nicht vielleicht doch heiratet und dann eine vernünftige Regelung trifft. Also auch eine ganz spannende Kiste, wie das ist, wenn wir Auslandsbezug haben. Ja, da sage ich einfach nochmal vielen Dank, Corinna, für die 3 Folgen, die du dabei gesteuert hast jetzt zu unserem Podcast. Und
vielen Dank euch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Ciao.